Herzlich willkommen zum Musiktexte-Podcast. Wir sitzen an Gisela Gronemeyers altem Küchentisch und nehmen heute die erste, so richtige erste Folge des Musiktexte-Podcasts auf. Ich bin Hanna Fink, Tausendsassa aus der zeitgenössischen Musik. Ich arbeite in Köln und im Ruhrgebiet. Und neben mir sitzen
Hanna Otto, ich bin Sopranistin und Musikwissenschaftlerin, ebenfalls aus Köln. Und neben mir sitzt
Karl Ludwig, ich bin Musikwissenschaftler und Radioautor in Köln und freue mich auf die Folge.
Genauso wie den Musiktexte-Online-Newsletter gibt es auch den Podcast monatlich, kostenlos zu hören. Schaut doch einfach mal auf der Webseite vorbei. Unsere Hausmitteilungen kommen weiter hinten in der Folge. Die Musik, die wir gerade gehört haben, kommt von Sebastian Zuleta. Er gibt uns später auch noch den Tipp des Monats. In der Pilotfolge, auf die ich einmal noch kurz verweisen will, haben wir Hintergründe von Musiktexte online erläutert, über das Archiv gesprochen und eigentlich auch ein bisschen uns und was wir mit diesem Podcast machen wollen, vorgestellt. Und ihr erfahrt darin übrigens auch, was es mit Giselas Küchentisch auf sich hat. Jetzt aber rein ins Inhaltliche. Karl, du darfst loslegen.
Echos der Abwesenheit. Schillernde Inventionen des Liedhaften. Francesca Veronellis Soundfresco Songs and Voices spielt mit der verführerischen Qualität der Stimme und den Allusionen einer Musik am Treffpunkt unterschiedlicher Traditionen.
Mit diesen Sätzen wird im WDR Audio Player das Werk eingeleitet, mit dem wir uns heute beschäftigen. Das 70-minütige Songs and Voices für 6 Sänger, 10 Instrumentalisten und Elektronik, geschrieben 2023 von besagter Francesca Veronelli. Die deutsche Erstaufführung war im Rahmen der Wittener Tage für neue Kammermusik im Jahr 2024. Bei diesen Wittener Tagen war Veronelli auch Porträtkomponistin. Und ich würde sagen, wir steigen ein mit einem Höreindruck. Wir reden ja schließlich über Musik. Liebe Hörer und Hörerinnen, aufgrund sehr verzweigter Lizenzierungstunnel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zeigen wir hier von diesem Werk keine Audioausschnitte, sondern verweisen auf einen Link in den Shownotes. Sie können auf den Link klicken, da geht es zum Audioplayer des WDR. Das Konzert vom 4. Mai 2024, also der Mitschnitt, ist jetzt noch mehr als 4 Jahre dort verfügbar, also bis Mai 2029 nachhörbar. Wir sagen oder ich sage immer jeweils an, bei welcher Minute wir reinhören und wie lange. Und wir starten, würde ich sagen, direkt nach der Ansage bei Minute 4:30 geht's los beim Beginn des Werks. Wir hören bis Minute 7. Das war ein erster Höreindruck. Dann wäre die Frage erstmal an euch beide. Wir haben ja immer unsere Aufteilung, dass eine Person, also der Host, in dem Fall bin ich das ganze Stück so ein bisschen mehr vorbereitet und die anderen beiden halb spontan oder auch vorbereitet, je nach Thema und Zeit, darauf reagieren. Deswegen erstmal die Frage, was stellt ihr euch denn eigentlich unter so einem Soundfresco vor? Das wurde ja im WDR so angekündigt.
Also für mich hat das auf jeden Fall so einen Aspekt vom Schichten. Also ich muss irgendwie auch so an verschiedene Farbschichten denken oder Erneuerungen, die dann über die Zeit auch hinzugefügt werden. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das eben dann auch in diesem Schichten von Klängen sich dann wiederfindet in der Komposition.
Ich habe eigentlich erstmal, denke ich daran, dass an so ein, aus Stein, so eine, also was man an alten Tempeln oder so sieht, aber jetzt bin ich mir gerade unsicher, ob das ein Fresko ist oder ob ich das mit einem Fries verwechsle. Also ich, was es für mich interessant machen würde oder wo ich den Zusammenhang mit Musik dann sehe, ist, dass es eben so eigentlich abläuft von links nach rechts. Also man liest das Bild so wie ein bisschen. Oder also dann ist da so ein Band und da sind quasi ganz viele Szenen dargestellt, die irgendwie gleichzeitig passieren oder so sehr symbolisch sind, aber trotzdem folgt man dem so von einer Richtung und also diese Form der Zeitlichkeit, finde ich, ist sehr vergleichbar zu Musik. Aber vielleicht bin ich auch ganz auf dem Holzweg da.
Für mich hat es auf jeden Fall auch noch diese Ebene von, es schmückt etwas und es schmückt vielleicht auch einen Raum. Und es ist ja irgendwie jetzt in unserer ersten Assoziation schon mit auch Architektur und Raum verknüpft. Deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass eben Veronelli auch den Raum als Medium und wie etwas klingt in dem Raum auf jeden Fall mit einbezieht.
Also ich habe tatsächlich ja auch ein ganz bisschen mal Kunstgeschichte studiert. Also so ein Fresko, ist, glaube ich, kommt auch aus dem italienischen Fresko von frisch oder feucht. Also im Grunde ist das eine Wandmalerei und zu Deutsch heißt das vielleicht so ins Frische. Also da wird feuchte Pigmente werden auf Kalkputz aufgetragen und das durch diese ganzen Trocknungsprozesse und ich weiß nicht, vielleicht sogar Karbonisierung oder so, geht das dann so in den Putz über. Und ich glaube heutzutage… Also
diese barocken Gemälde in Kirchen oder irgendwie…
Nee, das ist eher tatsächlich die Antike.
Ah ja.
Genau, also wir sind da sehr vor Christus eher im Bereich. Also ich glaube so seit der Neuzeit sagt man zu auch Wandmalereien einfach Fresko. Das muss jetzt dann nicht immer diese spezielle Technik haben, aber im Grunde geht es glaube ich um so… Wandmalereien und die Zeitlichkeit kann ich gut verstehen, aber das ist, glaube ich, nicht Teil eines Freskos.
Ja, das stimmt. Nee, dann habe ich das tatsächlich verwechselt. Aber vielleicht kann ich es trotzdem noch retten, indem ich dann sage, ein Fresko, das ist schon so eine Szene eigentlich, oder?
Ja.
Also es,
Ja, für mich hat es auf jeden Fall auch etwas sehr Detailreiches, also etwas, wo man auch viel entdecken kann und vielleicht auch eben von der Sichtbarkeit Sachen, die man eher aus der Nähe entdeckt und Sachen, die man vielleicht eher aus der Ferne entdeckt.
Mhm. Ich finde das ganz einen schönen Anlass, dieses Wort Soundfresko zu nehmen, um sich diesem Stück anzunähern. Ich muss sagen, ich war bei der Uraufführung oder bei der Erstaufführung in Witten auch dabei. Karl, du auch?
Ich habe es auch gehört, ja.
Hanna, du hast das Stück noch nicht gehört in live. Und das heißt, habt ihr denn jetzt Erwartungen an das Stück? Also Karl, wir beide könnten das ja rückwirkend vielleicht nochmal wirken lassen. Hanna, was würdest du erwarten, wenn du liest, mich erwartet ein 70-minütiges Soundfresko?
Also ich glaube auf jeden Fall sehr viel Schichtung, wie ich am Anfang gesagt habe, und ich glaube sehr viel Spiel mit Raum. Und ich weiß jetzt ja auch schon, dass es eben mit den neuen Vokalsolisten auch stattfindet. Deswegen für mich als Sängerin vielleicht auch so ein bisschen, welchen Raum nutzt man als Resonanzraum im Körper versus vielleicht auch welche elektronischen Räume werden genutzt. Und eben diesen Aspekt, dass es vielleicht komplexe Strukturen gibt, die man nur beim sehr nahen Zuhören erkennt und aber auch eben dieses, wenn man die große Struktur betrachtet, eben auch andere Aspekte nochmal sichtbar werden.
Ja, das mit dem Raum kann ich auf jeden Fall unterschreiben und glaube ich auch in der Rückschau jetzt so ein bisschen bestätigen. Die Sängerinnen und Sänger der neuen Vokalsolisten sind zu den verschiedenen Teilen auch an verschiedenen Orten im Raum gestanden.
Ich finde es auch total spannend, was du, Hanna, eben noch gesagt hast, eben zu dieser Frische der Farbe. Deswegen hatte ich irgendwie auch gerade noch diese Assoziation, dass ich sehr gespannt bin, wie eben mit Klangfarben dann auch gespielt wird. Also ich frage mich gerade so ein bisschen, ob man diese Frische auditiv auch darstellen kann.
Wobei ich dann mich eher gefragt habe, auch was du meintest, also diese Putz ist es ja eigentlich, ne?
Ja.
Eine Putztechnik. Da denke ich auch an einen gewissen Verfallsprozess eigentlich oder an so diese Patina, die manche haben oder dass an manchen Stellen vielleicht schon was rausgeschlagen wurde oder rausgefallen ist. Also so zeitlichen Vergang sehe ich da auch sofort.
Total.
Und ich sehe den zeitlichen Vergang aber eher von der anderen Seite. Also ich finde eher den Aspekt spannend, wie lange sich sowas einschreibt. Also ich glaube, dieser Aspekt ist von meiner Seite aus nachverfolgenswert. Also es würde mich interessieren, was sozusagen sich da schichtweise vielleicht auch einschreibt in das Gehör oder in den Eindruck, den man später davon hat. Danke für eure Assoziationen. Also ich glaube, wir kommen damit tatsächlich schon ein bisschen weiter und können an der einen oder anderen Stelle sicherlich später auch mal aufgreifen und das verifizieren oder gucken, ob das Sinn macht, dieses Werk als Soundfresko zu bezeichnen. Damit kommen wir auch schon ein bisschen auf den Kern dieser Folge. Ich würde sagen, wir unternehmen nämlich einfach den gemeinsamen Versuch, dem Wesen dieses Werks über die Form und über formgebende Elemente auf die Schliche zu kommen.
Kein geringer Anspruch.
Vielen Dank. Damit wir einen kleinen Überblick kriegen, sage ich einmal kurz etwas zur äußeren Form dieses Werks. Also es handelt sich um ein 70-minütiges Werk, es besteht aus mehreren Teilen, wobei der erste Teil schon 2016 entstanden ist, der Rest laut Programmheft 2023. Es gibt insgesamt 6 Teile und wir wechseln uns jetzt ein bisschen ab, damit es nicht so langweilig wird.
Der erste heißt 5 Songs und in Klammern Kafkas Sirens, also die Sirenen von Kafka. Und ist ohne Stimmen.
Der zweite Teil heißt Voices und ist für Tutti geschrieben.
Der dritte heißt Unvoiced für einen Schlagzeuger und für 6 Stimmen.
Viertens, a valediction for her sister, a love song in Klammern, also ein Abschied ihrer Schwester. Und dieser vierte Satz ist für Stimme und akustische Gitarre, die mit Skordatur gespielt wird.
Was genau ist eine Skordatur?
Skordatur heißt, dass die Saiten zum Beispiel einer Gitarre oder eines Streichinstruments verstimmt sind.
Darauf folgt dann der fünfte Teil Vocali, ebenfalls für Tutti.
Und ganz zuletzt im sechsten Satz auch wieder Tutti, Ande Mironai, A Song of Migration. Viele der Teile, wir sagen Teile, Veronelli selbst sagt dazu Momente. Viele dieser Momente werden auch Attacca gespielt, also es geht tatsächlich auch ineinander über. Es ist nicht immer so ein klarer Cut zwischen den Stücken. Und die spannende Frage im Grunde ist, was hält denn diese Teile überhaupt zusammen? Also was ist in diesen 70 Minuten das verbindende Element und was prägt die musikalische Struktur? Man kann, glaube ich, so zwei Herangehensweisen jetzt wählen. Also wir können uns kompositorisch annähern oder wir können uns auch programmatisch annähern. Und ich zitiere einmal aus dem Programmheft. Da steht nämlich, von Veronelli selber geschrieben, die poetische Frage, die sich mir stellte, lautet: Was bleibt vom Gesang übrig, wenn die Stimme verschwindet? Was kann das Wesen des Gesangs sein und wie kann man den Gesang wahrnehmen, wenn niemand singt? Diese Präsenz des Gesangs in Abwesenheit einer singenden Stimme wurde zur treibenden Kraft meiner Forschung.
Total spannend, weil das passt ja total zu dem, was du vorhin, Karl, gesagt hast, zu dem Zerfall der Fresken eben auch oder auch schon fast so ein fragmentartiges oder so ein Erhalten der Spuren. Also jetzt bin ich noch gespannter.
Ja, ich finde es eigentlich ganz spannend, dass hier in diesem Zitat beides vorkommt, also sowohl kompositorisch als auch programmatisch, weil sie ja nämlich im Grunde von Techniken redet oder von Material, also sie redet einfach von Gesang und von Stimme. Das sieht man ja auch an den Titeln der Teile. Also es geht, wenn man das Ganze mal auf Deutsch übersetzen würde, in Songs and Voices, also in, ich würde mal vielleicht sagen, Gesänge und Stimmen wäre mein Vorschlag. Und dann hätte man als allererstes fünf Lieder oder fünf Gesänge, dann hätte man als zweites Stimmen, als drittes unstimmhaft oder unvoiced, weiß
auch
nicht.
So also verstummt vielleicht.
Ja, vielleicht. Dann kommt eben ein Liebeslied. Ja. Genau, der fünfte Teil heißt Vocali, also wahrscheinlich lateinisch oder italienisch für Vokale. Und der sechste Teil heißt dann Ande Mironai, A Song of Migration, also ein Gesang von Migration oder ein, ja, nicht ein Lied über, aber A Song of Migration.
Beides möglich.
Beides möglich, ne? Ja.
Was heißt denn Ande Mironai? Müsste ich das kennen?
Nee, ich glaube nicht. Da kommen wir später
okay.
zu. Das ist das ist eigentlich ganz spannend, aber das verrate ich nicht. Ein bisschen Cliffhanger muss sein.
Also so ganz rein programmatisch starten wir hier noch nicht.
Nee, nee, wir starten mit Kafka, würde ich sagen. Der erste Teil heißt Kafkas Sirenen. Und wenn man nochmal ihr Zitat aus diesem Programmheft aufgreift, sie sagt, Präsenz des Gesangs in Abwesenheit einer singenden Stimme. Da haben wir ja unheimlich Glück, Hanna, dass du da bist als Sängerin heute. Ich glaube, in diesem Teil, wie wir jetzt schon gemerkt haben anhand der Titel, in diesem Werk geht es schon darum, dass sich Veronelli mit Stimme beschäftigt und zwar in An- und Abwesenheit. Und ich glaube, sie spielt das auch so ein bisschen durch. Also in diesem Werkkommentar, da steht auch wirklich, da sind alle Möglichkeiten durchgespielt. Also Stimme als Körper, Stimme als instrumentaler Körper, Stimme als Gesang, der im Körper wohnt und der Sprache vorausgeht. Oder auch Stimme, die durch die Verkörperung von Sprache die Sprache verändert. Und so weiter und so weiter. Es geht um Gesang ohne Stimme und um Stimme ohne Gesang. Das ist sehr viel, was sie sich vornimmt.
Ja.
Also Wahnsinn. Und ich würde sagen, wir steigen aber ein mit Kafkas Sirenen, weil wenn es um Gesänge geht, dann hat sie ja mit Kafkas Sirenen oder generell mit Sirenen einen ganz schönen Rückgriff gemacht. Da sind wir ja schon wieder bei der Antike. Deswegen, ich komme immer wieder auf Soundfresco gerne zurück im Laufe dieser Folge. Weil im Grunde sind wir jetzt bei Odysseus gelandet. Denn wer oder was sind denn Sirenen?
Es sind, ich kann dir den Stammbaum jetzt nicht genau nennen, aber das sind eine Gruppe von Frauen, die auf einer Insel leben und deren Gesang also völlig betörend ist. So betörend, dass man sich ihnen nicht entziehen kann. Wer ihren Gesang immer hört, der muss ihnen folgen und ist ihnen sozusagen verfallen. Und Homer ist auf der, also beschreibt, wie Odysseus an dieser Insel mit seinem Schiff vorbeifährt. Und er ist so neugierig, aber möchte natürlich danach noch weiterfahren können, sodass er seine Mannschaft dazu anhält, ihn an den Mast zu binden seines Schiffes, sich selbst die Ohren, also die Mannschaft soll sich die Ohren mit Wachs verschließen, damit sie nichts hören. Und Odysseus ist eben gefesselt am Mast und hört diese Stimmen der Sirenen und kann aber dank seiner List sozusagen wieder entkommen auch.
Aber in deiner Erklärung jetzt gerade war ja nicht mit drin, dass, oder vielleicht verstehe ich das auch falsch, aber Sirenen sind ja eigentlich auch, die wollen die Leute ja umbringen, oder? Es soll doch die Menschen in den Tod reißen, oder?
Das ist eine gute Frage, dass du das fragst. Gut, dass ich gerade die Odyssee vor mir liegen habe. Da steht nämlich im 12. Buch, also das ist ja ein Epos, schriftlich festgehaltene Erzählung vom 8. bis 7. Jahrhundert vor Christus, worum geht es eigentlich in der Odyssee? Also ich würde sagen den Rückkehr der Kriegshelden nach dem Trojanischen Krieg. So, und die sind ganz lange unterwegs. Man könnte es auch eine Irrfahrt nennen. Und im 12. Buch geht es eben um die Sirenen. Und da wird auch schon vorgewarnt. Da wird nämlich gesagt, zuerst wirst du zu den Sirenen gelangen, die alle Menschen bezaubern, wenn einer zu ihnen hinkommt. Wer sich in seiner Einfalt nähert und die Stimme der Sirenen hört, zu dem können die Frau und die unmündigen Kinder bestimmt nicht hintreten und vor Freude strahlen, weil er heimgekehrt ist, sondern die Sirenen bezaubern ihn mit ihren helltönenden Singen. Die sitzen auf einer Wiese und ringsum liegt ein großer Haufen von Knochen vermodernder Männer, deren Haut überall schrumpft und schwindet. Deshalb musst du vorbei und davonfahren und die Ohren der Gefährten mit honigsüßem Wachs, das du geknetet hast, zuschmieren, damit keiner von den anderen sie hört. Aber du selbst darfst sie hören, wenn du es willst, doch soll man dich im schnellen Schiff an Armen und Beinen aufrecht im Mastschuh festbinden, auf dass du die Stimme der beiden Sirenen hören und mit Wonne genießen kannst. Und wenn du dann vorbei bist an den Sirenen, dann ist wieder alles gut. So, und so kommt es dann tatsächlich auch. Ne? Also Karl, hast du wunderbar gut zusammengefasst. Ein paar Verse später ist es eben so. Ne? Also Odysseus schafft es vorbei an den Sirenen. Ich dachte auch immer, so wie das klingt hier, das ist eine Übersetzung, sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, von Gerhard Scheibner. Da gibt es ja immer für die Spezies, die hier zuhören gerade, es gibt verschiedene Übersetzungen. Ich habe diese. Ja.
Wobei es sogar in der Alltagssprache eigentlich dieser Sirenengesang auch sprichwörtlich ist, oder?
Ja.
Also es ist so ein
Für so eine Verlockung, die aber nichts Gutes verheißt im Grunde, ne?
Genau.
Also, aber als hoher Sopran muss ich sagen, mir wurde das auch schon oft gesagt, ist ja dann wie eine Sirene. Oder also für Leute ist, glaube ich, dann, die jetzt nichts mit Musik zu tun haben, ist bei hohem Gesang oder bei Sopränen generell, vielleicht sogar eher lyrischen Sopränen, ganz schnell die Assoziation mit Sirenen.
Ja.
Ich glaube, dieses populäre Bild ist ja vielleicht sogar, aber vielleicht liege ich auch total falsch, da sitzt irgendwie eine sehr hübsche, junge Frau oder weiblich gelesene Person auf einem Stein und kämmt sich die Haare und singt.
So wie Lorelei im Grunde.
Genau.
Ne?
Und das hat diese Gefahr in sich. Ich will jetzt gar nicht so weit ausholen, aber ich finde es schon auch spannend, das vielleicht mal feministisch zu beleuchten, weil es ja schon auch eine spannende Darstellung eben von Frauen oder von Frauenkörpern und Frauenstimmen ist.
Ja, genau. Ja.
Ich glaube, dieses Klischee, um das jetzt vielleicht ganz kurz nur am Rande, aber mir ist es auch aufgefallen, als ich so klar sagte Frauen. Und ich wäre mir gar nicht mal so sicher, ob es im griechischen Original so klar auf das Gender festgelegt ist,
ne?
Sind Wesen, genau. Mhm. Ich glaube, dieses Klischee wird dann in unserer Gesellschaft wahrscheinlich eher belegt, so die bezirzende Frau, die den Mann sozusagen um den Verstand bringt oder so. Ich glaube, im Griechischen ist es eher wirklich auch, also es sind mächtige Frauen, wenn man denn so will. Oder es ist gar nicht mal so sehr diese Gender-Binarität da.
Ja, im Grunde auch eine sehr krasse Verkörperung von Wirkung von Musik.
Genau.
Also total. Eine sehr körperliche, deswegen Verkörperung, aber ja, die so in Wesen gebracht ist irgendwie, ne?
Ja.
Genau, und dieser erste Teil von Veronelli heißt jetzt aber nicht nur Sirenen, wo man jetzt bei Odysseus wäre, sondern sie sagt Kafka-Sirenen. Das geht zurück auf Franz Kafka, das Schweigen der Sirenen von 1917, wo er das Ganze so ein bisschen umdreht, würde ich nicht sagen. sondern Karl, du hast das irgendwie neulich schon mal ganz gut dargestellt.
Also ich habe diesen Text selbst nicht gelesen, aber ich glaube, er sagt im Prinzip in so einer quasi Weiterentwicklung, in einem alles verändernden Turn, dass die Sirenen eigentlich furchterregender noch, als wenn sie nur singen, sind, wenn sie schweigen. Also ich weiß nicht genau, was er damit sagt, also ob es auch darum geht, dass sozusagen dieser Ruf der Sirenen auch ungehört wirksam ist oder ob es irgendwie sowas ist, dass diese Musik, diese Klänge überhaupt nicht mehr gehört werden können, dass das ein schlechtes Zeichen ist oder so, das kann ich nicht genau einordnen. Aber es ist auf jeden Fall eine Verschärfung dieses Bildes aus einer modernen Sicht heraus.
Ja, und im Grunde passt das auch zu ihrem Diktum, würde ich fast schon sagen, nämlich Präsenz des Gesangs in Abwesenheit einer singenden Stimme. Das ist ja im Grunde die Variante, die dann Kafka für die Sirenen gewählt hat, weil in diesem ersten Text, wir reden die ganze Zeit über Stimmen und Sirenen, ist aber die Besetzung Tutti ohne Stimmen. Also die Vokalsolisten singen da gar nicht. Die singen erst im zweiten Teil. Das ist ganz spannend, eigentlich rauszuhören, wo man da jetzt schon Stimme hört oder nicht. Wir hören vielleicht einmal direkt nochmal rein in den ersten Teil, Five Songs. Wir starten bei Minute 15 und hören ungefähr anderthalb Minuten. Und Hanna, mich interessiert dann auch sehr, was du mit deinem Sänger in Ohr hörst. Hast du Kafkas Sirenen gehört?
Ich finde es total spannend, weil ich komme tatsächlich gerade von einer Probe mit einer Percussionistin und die hatte so ein Heulrohr dabei. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wie man das nennt. Das ist quasi wie dieser Schlauch, der so leicht beweglich ist, den man über seinen Kopf drehen kann und dann entstehen so ganz hohe Töne und Schwingungen. Und wir haben so ein bisschen improvisiert, wo so die Übergänge sind zwischen eben Percussion und Gesang und wie gut man das ineinander überleiten kann. Und ich meine, dass ich diese Assoziation gerade total gespürt habe. Also diese Übergänge von Klängen zwischen Percussion und Stimme, wo da vielleicht auch die Grenzen fließend sind. Und wir haben ja auch schon einige Male darüber gesprochen, dass für nicht zeitgenössische MusikhörerInnen zeitgenössische Musik ganz oft an so Horrorfilme oder so erinnert. Und ich finde es total spannend, weil ich würde sagen, viele der Klänge könnten als Stimmen interpretiert werden, zum Beispiel in einem Fantasy- oder Horror-Kontext. Also vor allem diese ganz tiefen Frequenzen hatten für mich schon was Stimmhaftes auf jeden Fall.
Bei mir waren auch das war eine E-Gitarre, oder?
Ja.
Und das hat für mich immer auch so durch diese Leitungen oder irgendwie hört man, finde ich, diese Kabellage, die dahinter ist und so eine gewisse Art, ja, vielleicht auch wieder so was Unheimliches, was da drin steckt oder Unerklärliches, was, finde ich, irgendwie so ein Stimmcharakter auch reinbringt, ja.
Ich finde es auch total spannend, weil wenn wir jetzt in dieser Geschichte bleiben, dann wird ja in dem Moment, wo man die Sirenen schon sieht, wird der Gesang ja erwartet und das wird dann ja gebrochen. Und genau darin liegt dann ja wieder die Überraschung quasi. Und das erinnert mich fast so ein bisschen an Glitch-Feminismus, denn darüber werden wir auch noch eine Folge in der Zukunft drehen.
Yay.
Denn das geht ja genau darum, eben mit Erwartungen zu spielen und Sachen umzudrehen und damit quasi neu zu konnotieren. Das finde ich total spannend, dass es genau in diesem Abschnitt dann auch diese Stilmittel genutzt werden.
Aber funktioniert das, wenn man das Programmheft jetzt nicht gelesen hätte?
Das ist eine gute Frage.
Also weil ich höre da tatsächlich erstmal Ensemble und vielleicht eher auch die Stimmen oder so denk vielleicht, dass das manchmal mich an so menschliche Klangäußerungen erinnert. Aber ich würde da jetzt noch nicht so weit gehen zu sagen, dass, also ich fühle das Programm, ich fühle das Programmatische hier noch nicht oder ich höre das zumindest noch nicht so, also diese Sirenen.
Ich würde sagen, das Einzige, wo ich es gehört habe, ist eben bei der E-Gitarre. Man sagt ja auch teilweise das Heulen der E-Gitarre. Mm. Und ich finde, das hat man schon krass gespürt und das hatte für mich schon was Körperliches in einer Weise.
Machen wir doch direkt weiter. Also Teil 2 heißt dann ja Voices. Also jetzt kommen wirklich die Stimmen. Das ist dann auch Tutti mit Stimmen. Und hier geht es um Stimme als Körper, bevor die Stimme zum Lied wird. Also sozusagen die Stufe vor dem Text, sagt der Werkkommentar. Oder auch anders formuliert, ein vokaler Klang, dessen stimmliche Seite vergessen wurde. Dieser Teil beginnt bei Minute 24. Wir hören mal so ab Minute 30 bis Minute 37.
für die HörerInnen, die damit nicht so viel zu tun haben, Lied kommt ja eigentlich aus so einer Kunstliedgattung und dass da ja besonders wichtig ist, eben Text, Poesie und aber auch die Übertragung von Emotionen durch die Stimme und vor allem auch so feine Nuancen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie es in der Bezeichnung ja heißt, dass es quasi die Stimme als Körper ist, bevor sie zum Lied wird, habe ich jetzt irgendwie intuitiv an so Übungen gedacht, die ich machen würde, bevor ich ein Lied einstudiere. Und ganz viele der Geräusche, die wir jetzt gehört haben, sind ja das genaue Gegenteil davon, von dem, was man eigentlich machen würde als Vorbereitung auf ein Lied. Vielleicht sogar genau die Sachen, die man auslassen würde. Also vor allem so diese ganz tiefen so, das würde einem ja keine Gesangsprofessorin länger als ein paar Sekunden. Okay, vielleicht übertreibe ich. Aber das sind so Geräusche, da muss man auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig mit sein. Und mit so Glottissachen generell. Mhm. Deswegen finde ich es sehr spannend, dass das genau die Assoziation ist, die da klanglich übersetzt wird.
Ja, auf der anderen Seite finde ich gerade, oder also erkennt man ja eine bestimmte Stimme sehr schnell wieder. Und zwar, glaube ich, gerade anhand von solchen quasi Verunreinigungen, würde man vielleicht sagen, oder so.
Das ist ja schon wertend eigentlich, ne?
Ja, also, genau. So, ich meine, also
so Stimmveränderung im Gegensatz zum reinen Ton oder so vielleicht, ne?
Genau, oder also Roland Barthes, dieser Kulturtheoretiker, nennt es die Körnung der Stimme oder so eine Oberfläche, die sozusagen unrein in diesem Sinne ist, dass die Stimme auch mal raspelt oder dass plötzlich, dass man Äs oder irgendwie, dass plötzlich auf der Oberfläche einer Stimmung Unebenheiten entstehen, die sie unverwechselbar machen. Mhm. Daran denke ich auch bei solchen Geräuschen, dass es also eine Stimme, das sind gerade solche Rauheiten sozusagen.
Ja. Aber ich glaube, dafür ist das für mich viel zu intendiert und die Klänge, die wir eben gehört haben, sind ja keine Beiklänge, die man sonst beim Gesang hat. Also ich glaube, das.
Aber ich hatte gerade das Gefühl, es ist sozusagen die Emanzipation dieser Beiklänge oder es werden gerade solche Klänge gesucht, die eigentlich nur so zwischen Status haben, also zwischen, ja.
Ich kann das schon verstehen, weil der, also ich meine, der Titel für dieses kleine Stückchen heißt ja auch Voices. Also da wird Musik mit Gesänge im Grunde oder mit Gesang überschrieben, was, wie du ja auch gesagt hast, nicht zwangsläufig das ist, was man darunter im klassischen Sinne verstehen würde. Das ist jetzt aber auch erstmal für so zeitgenössische Musik oder neue Musik jetzt auch noch nicht so was ganz Neues, finde ich. Ich finde es nur spannend, dass das hier weiterhin so durchexerziert wird, ne? Also wir hatten im ersten Satz Stimmen, die nicht da sind oder so sehr instrumental irgendwie hervorgerufen werden. Und jetzt Gesänge mit Stimme, die kein Gesang ist, vielleicht kann man das irgendwie so fassen, wenn wir mit Gesang das meinen, was man so klassisch unter Liedgesang oder so jede Art von Gesang meint. Aber wir sind sehr technisch immer noch, fällt mir auf. Also klar, das liegt jetzt auch in der Natur der Sache, dass wir erstmal, hat das Programmheft ja auch vorgegeben, aber könnte man das nicht auch ein bisschen übergeordnet sehen? Also was sozusagen übrig bleibt von Stimme oder ich glaube in Ihrem Werkkommentar ein bisschen zu hören, dass Sie so Vorstrukturen ideeller Natur meint, also dass es nicht nur unbedingt technisch ist, sondern dass das auch sowas meint wie, man hat vielleicht so einen Gedanken oder so ein Gefühl und bevor das zur Sprache kommt, hat das so, ergibt das so ein Raunen in einem eigenen Körper und das hören wir. Das ist
spannend.
Ergänzt vielleicht, das steht sich ja auch gar nicht kontrastierend gegenüber.
So ein bisschen, also insofern ist dein Bild schon, finde ich, auch sehr treffend, dass ich so ein bisschen jetzt das Gefühl bekomme, sie möchte so den Impuls des Singens verklanglichen. Also nicht kein Lied dorthin stellen und dann wird sozusagen gesungen, dann ist zu Ende, sondern eigentlich das Singen wollen möchte sie auf die Bühne bringen sozusagen. Oder diesen Moment, wenn man sich in die Haltung begibt, gleich einen Ton zu erzeugen. So, oder? Und jetzt ist sozusagen hier gerade an der Grenze zum Lautwerden oder sowas.
Ja, das passt auch ein bisschen zu meiner Einstiegsfrage. Also ich hatte ja gefragt, was ist eigentlich das verbindende Element zwischen diesen einzelnen Teilen? Wir haben jetzt erst zwei Sachen gehört. Wir hören gleich natürlich noch mehr. Aber ja, wir haben schon festgestellt, es geht irgendwie um Stimme, aber wir haben jetzt auch weiterhin so zwei Seiten im Grunde gefunden. Also einmal so die technische Seite und einmal auch so dieses, ich weiß nicht, Ideelle, was sich von der technischen Seite nicht so trennen lässt, merke ich gerade. An dieser Stelle würde ich vorschlagen, hören wir auch das erste Mal ein kleines Zitat. Es gab nämlich zwei Artikel, die über dieses Konzert oder generell über die Wittener Tage berichtet haben. Das erste ist ein Artikel von Rainer Nonnenmann aus der Ausgabe der NMZ vom Juni. Und das andere ist ein Artikel von Egbert Hiller in Ausgabe 3 2024 der neuen Zeitschrift für Musik. Wir fangen mit einem Zitat von Rainer Nonnenmann an, der uns gleichzeitig damit so einen kleinen Überblick gibt, was die Hörer und Hörerinnen in diesem Werk noch erwartet.
Veronellis 70-minütiger Zyklus Songs and Voices für Ensemble Sébaré und neue Vokalsolisten heischt nach dem Nimbus eines Hauptwerks. Der rein instrumentale erste Satz, Five Songs, Kafka's Sirens, besteht aus langgestreckten Shepard-Skalen, die überlappend einsetzen und einen ständigen Aufstieg suggerieren. Was das mit Kafkas Das Schweigen der Sirenen zu tun haben sollte, wurde kongenial verschwiegen. Die Sätze 2 und 5 boten wahlweise pulsierende, sanft gleitende oder dunkel raunende Klangflächen. Der dritte Satz bestand aus einer stimmigen Kombination von Drumset und ebenso perkussiven Vokalaktionen, der vierte aus einem romantizistischen Love-Song für Stimme und mikrotonal intonierte Gitarre. Sogartige Dynamik entfacht schließlich der sechste und letzte Satz. Instrumentale und vokale Abschnitte wechseln hart aneinander geschnitten. Zuerst langsam, dann immer schneller, bis sich die bipolare Faktur zu hochenergetischem Stottern verdichtet. Der träge, mäandrierende Klangfluss erhält dadurch plötzlich eine ungemeine Kraft und Expressivität. Der Rest ist Werkkommentargeschwurbel. Zitat: Stimmliche Artikulation findet in einem musikalischen Zustand der reinen Zeit statt, in dem die Stimme die Zeit bewohnt, während sie selbst Gefangene einer streng zeitbasierten Komposition ist.
Danke, Hanna.
Danke.
Das Werkkommentargeschwurbel, wie Rainer Nonnenmann so schön sagte, also er hat hier Veronelli selber zitiert, die von der reinen Zeit spricht, in der diese Stimme sozusagen wohnt. Wohingegen die Stimme an sich, sagt Veronelli, Gefangene einer streng zeitbasierten Komposition ist. Also ja, wenn man da jetzt nochmal drüber nachdenkt, also im Grunde, es geht darum, das ist eine niedergeschriebene Partitur, kann man annehmen. Und die reine Zeit oder dieser musikalische Zustand der reinen Zeit, das wäre jetzt spannend, ob das tatsächlich nur Werkkommentargeschwurbel ist oder ob man das vielleicht auch hört. Es gibt nämlich in diesem 70-minütigen Teil durchaus Momente, würde ich es mal nennen, die auch wirklich mäandrieren und die Zeit brauchen zum Hören. Wir haben gerade eben ja auch einen Ausschnitt gehört, der sich auch schon relativ lang gezogen hat. Der war nur so durchdrungen von diesen hohen Störsignalen und diesen hohen Lauten, die das Ganze so ein bisschen durchbrochen haben. Aber im Grunde kann ich schon verstehen, was der Werkkommentar da meint oder was Veronelli vielleicht meint mit so einer reinen Zeit, also so ein Zustand, wo etwas Raum hat. Da wären wir auch wieder am Anfang von diesem Fresko-Teil, wie ihr merkt, ne?
Ja, bei dem Fresko oder was ich mit diesem Impuls so ein bisschen meinte. Also es ist, eigentlich ist dieser Impuls verschwindend gering und so ein Atemholen vielleicht. Und dann fange ich an zu singen. Aber sie versucht das Wesen, wie du gesagt hast, oder den, sie scheint zu versuchen, diesen Impuls über 70 Minuten zu dehnen und eigentlich auszuformulieren, was darin alles steckt, so ein bisschen, habe ich den Eindruck.
Mm. Wenn man weiter in dem Stück hört, also gibt es noch verschiedene Momente, die man üblicherweise vielleicht auch mit Gesang assoziieren würde. Also wir hören hier ein Liebeslied, was eine traurige Hintergrundgeschichte ist, weil es da um eine nahe Verwandte geht, also um die Schwester, die zu früh verstorben ist. Und da sitzen eben so Stimme und diese verstimmte Gitarre gehen so nebeneinander her. Und der Text ist aber auch ein altes Lied in Griko, Also das ist auch wieder so die Frage, was ist denn überhaupt die Grundlage dieses ganzen Werks? Also klar, wir beschäftigen uns mit Gesang und Stimme und der Verkörperung damit, aber was ist vielleicht auch eine textliche Grundlage? Weil wenn man über Stimme oder Sprache dann irgendwann auch redet, braucht man die Sprache für den Gesang? Vor allem, wenn es 70 Minuten sind, das ist so ein bisschen die Frage. Hören wir einmal in das Liebeslied rein. Das startet ab Minute 47,20. Das ist im Grunde so ein klassisches Zentrum für so ein gesamtes Werk von 70 Minuten. Also, dass man drumherum diese teilweise wirklich sehr raumgreifenden Gesänge hat von Sängern und Sängerinnen, wie auch von den Instrumenten. Und dann dazwischen geht das wirklich auf so eine super private Ebene, also sowohl inhaltlich von dem Werkkommentar, was wir erfahren, aber auch vom Klanglichen. Also diese wirklich klassische Liednummer, die hier natürlich neu interpretiert wird, aber doch relativ, also jetzt nicht das Rad des Liedes neu erfindet, sondern im Grunde ein Beitrag ist in dieser ganzen Erzählung. Also ja, was ist das verbindende Element? Das Stück geht Attacca über und dann nimmt das Stück noch ordentlich oder das Werk nimmt dann noch ordentlich an Fahrt auf. Das wird später sehr ritualhaft. Also dieser fünfte Teil beginnt zum Beispiel ab Minute 52,50. Alle, die Lust haben, da auch da reinzuhören, können das jetzt gerne mal tun.
Wir warten auf Sie.
Genau, wir haben jetzt ungefähr bis Minute 55 auch mal reingehört, wo sich diese hohen Stimmen im Grunde, ja, wie würdest du das beschreiben, Hanna? Also abwechseln mit so einem Lululu.
Da gibt es bestimmt einen guten Begriff.
Kann man das schon so als Tremolo bezeichnen?
Oder? Ja, vielleicht, so ein langsames Tremolo, wie so ein.
Ich muss sagen, irgendwie hat es für mich auch so was Klischeehaftes, wie so europäische KomponistInnen so indigene Völker darstellen wollen. Also ich habe mich kurz gefragt, irgendwie, wie ich diesen Klang einordne. Und ich muss auch sagen, das ist auch der Klang, der mich am meisten überrascht hat.
Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen.
Also schon fast so was Kindliches irgendwie.
Ja, ich habe das Gefühl, das ist so was Einlullendes. Also man kann ja diese Lulululu, das lullt irgendwie, finde ich, auch so einen so ein beim Hören. Und das geht auch immer weiter, so man merkt, es wird so langsam, geht es Richtung Ende. Also es wird jetzt immer ritualhafter, irgendwann kommt so ein immer wiederholtes Stampfen und so weiter. Das nimmt so ein bisschen immer mehr an Fahrt auf und ja, ist die Frage, ob das klischeehaft ist oder ob wir das nur so erkennen und es ist halt nicht so gemeint, aber das ist im Grunde immer die Frage.
Es ist, genau, also ich finde schon, es ist irgendwie ein Klischee, aber es ist auch wieder eine Stimmtechnik, die ohne Worte eigentlich und so ein gebrochenes, also es ist ein Glottalstopp da immer oder ich weiß nicht genau, wie es gemacht wird, ne? Aber es ist auch immer unterbrochen, der Luftstrom, also insofern finde ich, passt es auch nicht so schlecht da rein. Es ist auch wieder, finde ich, so ein Zwischenphänomen eigentlich, wo ganz andere Klangfarben reinkommen, ohne jetzt wirklich andere Klangfarben zu erzeugen oder so.
Ich glaube, was ich daran aus so einer postkolonialen Perspektive halt spannend finde, wir befinden uns ja schon noch immer noch in diesem Sirenenkomplex und dass dann so was Fantasieartiges, Sirenhaftiges dann vielleicht assoziiert wird mit Vokaltechniken, die man dann wiederum aus einer europäischen Sicht mit vielleicht indigenen Völkern assoziiert. Also ich will da Verunelli jetzt gar nichts unterstellen, aber ich finde es einfach spannend, dass das oft so Überschneidungen sind, so ein bisschen nach dem Motto The Rest in the West. So.
Schon, wobei ja. Ich nicht ausschließen würde, dass solche Vokaltechniken auch zum Beispiel in Verunellis Heimat ihren Platz haben.
Total.
Also es muss gar nicht so weit entfernt sein jetzt, glaube ich.
Ja, und ich glaube auch, dass man merkt, dass sie auch immer wieder Bezüge herstellt. Also wir hatten schon, ich hatte schon erwähnt, dass es einen Text gibt in Griko und dieser letzte Teil, der Andemironai, wo du mich gefragt hast, was heißt das denn? Andemironai ist der Refrain eines traditionellen sardischen Liedes. Also der Bezug ist schon sozusagen zu traditionellen Sachen und zu traditionellem Liedgut, was ja bei der Thematik von dem Stück irgendwie auch naheliegt, ist schon da. Und da weiß ich auch nicht, ob ich das so gut überblicken könnte. Aber was auf jeden Fall kommt, ist das Ritualhafte.
Und da, finde ich, kommt jetzt schon vermehrt auch oder spätestens mit diesem Song über den wir ja noch gar nicht so viel gesprochen haben, kommt, finde ich, so eine längere Geschichte auch rein, also im Sinne von Historie. Denn ich finde, die historischen Anleihen, oder das fühlt sich an wie so wirklich ein verblichenes Fresko, was man irgendwo unter viel Staub sieht, man dann noch die Renaissance, oder? Mm. Also das finde ich sehr deutlich, dass dort mit historischer Entfernung gespielt wird. Und es ist irgendwie so wie verzerrt durch ein durch Wasser oder durch einen Gasevorhang oder irgendwie schimmert da sowas durch, was aber eigentlich nicht mehr es selbst sein kann.
Ja, und damit das auch funktioniert, brauchst du ja auch gewisse Mittel. Und die Mittel sind vielleicht, das ist vielleicht eher der Punkt, manche Mittel sind vielleicht eher klischeehaft gewählt als andere. Aber so das, wo es herkommt, also auch dieses Ande Mironai, da steht jetzt traditionelles sardisches Lied. Da geht es aber vor allem um Text. Der Text ist nämlich heute nicht mehr, steht im Programmheft, ist heute nicht mehr verständlich. Also es geht um eine mythische Zeit, um eine vornuragische Stadt.
Also in diesem Lied geht es um etwas, was man nicht mehr versteht? Oder ja. Woher kommt dieser Text? Oder wieso versteht sie den und wir nicht?
Also ich lese mal vor. Der vollständige Text von Ande Mironai lautet: Lande Mironai andire nora ngira yande Mironai. Weiter, es wird vermutet, dass das Lied, dessen Text heute unverständlich ist, auf die Zeit der mythischen und antediluvianischen Nora, einer vornuragischen, versunkenen Stadt, zurückgeht. Der obskure Refrain deutet am Ende vage auf das Kommen und Gehen hin. Wenn man der Fantasie freien Lauf lässt, dann könnte der Chor das Wort Nora verwenden, um das Bedauern über eine verlorene Heimat auszudrücken, die Stadt Nora. Puh.
Das ist schon obskur und vermutlich, aber interessant. Ich meine, ja. Es ist sozusagen dann diese Frage der Geschichte, die ich in diesem zentralen Liebeslied sehe, quasi auf die Spitze getrieben und vielleicht irgendwie auch in dieser Frage nach dem Gesang, finde ich, themengebend für dieses ganze Stück vielleicht.
Mhm. Also. Ich bin tatsächlich noch bei den Sirenen. Ich muss Hannah recht geben, weil wenn es einen Teil gibt, wo man Sirenen hört, dann wäre das zum Beispiel schon auch in dem fünften Teil, also das, wo wir noch zuletzt reingehört hatten, nicht an dem Mironai, sondern der Teil davor. Da hört man auch in der Elektronik sogar diese hohen Sirenentöne, finde ich. Und auch diesen hohen Gesang, was eben, das wäre für mich eher die Klammer, glaube ich, in diesem Stück, dass es am Anfang um diese Sirenen geht, die schweigen. Und am Ende kommen die aber mit so voller Wucht dann irgendwie doch noch um die Ecke. Für mich.
Ich muss die ganze Zeit wieder an die Fresken denken, weil wir hören ja gerade ganz, ganz viele unterschiedliche Bezüge. Und wenn wir dann zurückkommen auf, ja, es sind ja auch die Fresken und es hat ja auch eine Fragmentierung, dann macht das irgendwie alles Sinn. Aber ich finde es eben so spannend, dass der Freskenbegriff vom WDR stammt und gar nicht von Veronelli selber, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
Ja.
Und da frage ich mich gerade so ein bisschen, was mir da so den Zusammenhalt gibt.
Ja.
Ich meinte ja sicher, sie war dabei nicht involviert in diese Programmhefttexte.
Fragen wir beim WDR, liebes Team vom WDR, ihr könnt ja gerne in den Kommentar hinterlassen, wer für dieses Wort Soundfresco verantwortlich ist. Sie hat selber das Ganze gedeutet, wie sie das sieht. Und sie nennt einen anderen Begriff als Soundfresco, sondern sie sagt, es ist ein musikalisches Tombeau, ein Grabmal.
Okay, spannend. Das also, macht Sinn.
Genau, und da kommen nämlich dann doch mal tatsächlich die Sirenen. Zitat Veronelli aus dem Programmheft: So wie die Sirenen in der Antike den Übergang zwischen Leben und Tod ankündigten, so bezieht sich Songs and Voices in seiner intimen poetischen Essenz auf diesen Übergang. Songs and Voices ist ein musikalisches Tombeau, ein Grabmal, ein Versuch, dem Andenken meiner Schwester, die unter tragischen Umständen früh verstorben ist, eine bescheidene Ehre zu erweisen. Ich hätte noch die Alternative anzubieten, dass es sich hier auch irgendwie um eine Art von modernem Epos handelt.
Dann musst du jetzt aber noch mal ganz genau erklären, was ein Epos ist.
Also ein Epos ist eine erzählende Dichtung aus der Antike, neben Drama und Lyrik. Man könnte auch sagen, eine äußerst umfangreiche Erzählung, die irgendwann dann mal aufgeschrieben wurde und immer weitererzählt wurde, also erstmal mündlich weitergegeben. Es ist ein narrativer Text, in der Regel mit einem Erzähler. Und es hat aber eine komplexe Erzählweise. Also so ein Epos muss nicht chronologisch arbeiten. Also Homer arbeitet zum Beispiel auch so mit Parallelhandlungen, mit Rückblenden, mit Einschüben. Es muss nicht zwangsläufig alles chronologisch laufen. Und das, finde ich, passt auch nochmal zu dieser Herangehensweise, die wir eigentlich an dieses Werk auch gewählt haben oder die vielleicht auch Veronelli gewählt hat. Weil, wie gesagt, die Frage war ja, was hält denn dieses Stück irgendwie so ein bisschen zusammen? Was verbindet diese Momente? Also auch, dass sie sagt, das sind keine Teile, sondern das sind Momente. Sie verweigert sich dieser klassischen Formeinteilung in Satzstrukturen. Und ich finde den Begriff des musikalischen Epos vielleicht hier doch ganz spannend.
Wie endet denn das Ganze nochmal?
Ja, hören wir mal rein, oder? Kurz vor Schluss, 5 Minuten vor Schluss. Mhm. Also verdichtet sich am Ende im Grunde zu so einer Ekstase.
Ja, wobei ich darauf beharren muss, dass auch in diesem wirklich ja jetzt dieser lauten Äußerung einer Stimme ist aber sozusagen ein Phänomen, das an und aus wird benutzt. Also es ist auch ein Flimmern, was eigentlich immer noch diese Abwesenheit vorstellt. Also ich habe das Gefühl, es geht hier um eine Präsenz der Abwesenheit, also im Schweigen der Sirenen oder auch im Unvoiced oder in diesem Versuch, quasi nicht zu singen. Und da habe ich eben die Frage, warum kann man nicht mehr singen? Also vielleicht wegen dem Tod oder eben, ich habe natürlich aus so einer Geschichtsschreibung der neuen Musik hat man auch vielleicht Gedanken, also, dass einfache Ausdrucksformen des Gesangs vielleicht veraltet sind oder so nicht mehr ganz ernst zu nehmen sind oder so, dass man andere Formen sucht. Aber ich finde, diese Abwesenheit ist hier ein großes Thema und hat auch mit dem Vergessen und mit Geschichte und dieser Urzeit oder solchen Fragen des Dazwischen eben zu tun. Ja.
Ich glaube, jetzt wäre der gute Moment gekommen, um auf die Kritiken nochmal einzugehen. Da bekommen wir nämlich ganz spannende Perspektiven oder Eindrücke von anderen Leuten als von uns. Ich würde sagen, wir fangen mit Egbert Hiller an, aus der neuen Zeitschrift für Musik. Genau, Karl, wärst du nochmal so nett?
Aber gerne doch. Weitaus erfreulicher geriet einiges, das in den Konzertsälen zu hören und zu sehen war. Ob sich Francesca Veronelli als Porträtkomponistin aufdrängt, darf indes angezweifelt werden, basieren ihre Werke doch auf recht ähnlichen Texturen, wenngleich, besonders in den ausgedehnten Songs and Voices, zum Teil aufregende und subtil ausgelotete Klangmischungen in den Bann zogen. Nicht zuletzt dank der famosen Interpretation des französischen Ensemble Barré, Leitung Sébastien Boin und der neuen Vokalsolisten. Also ich wundere mich jetzt ein bisschen, also warum Egbert Hiller bezweifelt, dass Francesca Veronelli als Porträtkomponistin irgendwie Berechtigung hat. Denn also er nennt dafür keine Gründe und ich finde ihre Musik, wie er im zweiten Satzteil dann auch sagt, eigentlich sehr interessant. Aber das wird sein Geheimnis bleiben.
Ja, also die Kritik hier dran ist schon, dass die Werke auf ähnlichen Texturen basieren, wenn es auch eben um super Klangmischungen geht. Also das Fazit dieses Ausschnitts vielleicht, also so, Veronelli kann gut mit Klang arbeiten und Klang innerhalb auch gut ausgestalten. So, hören wir nochmal, was Rainer Nonnmann gesagt hat in seinem Artikel.
Francesca Veronelli wurde mit 5 Werken porträtiert. Die 1979 in Florenz geborene Komponistin verkettet Einzeltöne, Gesten und Figuren zu vielfarbig differenzierten Klängen. Ihre Machart überlagerter Ostinati gleicht sich jedoch in vielen Stücken und treibt immer nur Klangflächen wechselnder Dichten und Energien, wie bei Chelsea, Ligeti oder Griset hervor, nicht aber prägnante Prozesse und Formen. Die Klänge sind wunderschön, aber eindimensional, weil ohne gattungsgeschichtliche oder gesellschaftspolitische Implikationen.
Also wenn man das zusammenfasst, dann attestiert Rainer Nonnmann ja hier im Grunde auch so was Ähnliches wie Egbert Hiller, ne? Also dass sie wunderschöne Klänge macht, die vielfarbig differenziert sind, sagt er, sie verkettet das alles richtig gut. Aber die Kritik daran ist, Zitat, eindimensional, weil ohne gattungsgeschichtliche oder gesellschaftspolitische Implikationen und dass diese Macharten sich in vielen Stücken gleichen würden. Und also die beiden sind sich in so dieser Sache, so vielleicht könnte man so grob sagen, schon einig. Wie seht ihr das?
Scheint mir auch so, ja. Aber, also, dass die sich einig sind. Ja, das aber ich kann jetzt nicht in der Breite von Veronellis Werk sprechen. Ich habe so ein paar andere Stücke auch gehört und kann das eigentlich nicht so ganz unterschreiben. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Hannah?
Ich finde es total spannend. Also gesellschaftspolitische Implikationen sehe ich da oder höre ich da jetzt auch nicht. Aber gattungsgeschichtlich finde ich ganz spannend, weil wenn man jetzt so ein bisschen interdisziplinär denkt, würde ich schon sagen, dass man jetzt, was die Gattung angeht, schon einiges übertragen kann.
Und auch, also was sind gesellschaftspolitische Implikationen von Musik? Also das ist eine hochkomplexe Frage, die dahinter steht. Und ich finde aber schon allein solche Fragen, also solche Sachen, dass Veronelli zum Beispiel Lieder aus ihrer Herkunftsregion in Italien da heranzieht oder eben, dass es auch vielleicht einen persönlichen Bezug hinter diesem Werk gibt oder man kann da schon Bezüge ziehen, wo dann Musik auch solche Fragen berührt und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, so viel weniger als in allen anderen Fällen, wo Musik solche Fragen berührt.
Also ich finde, wo sie beide recht mit haben, ist diese Gekonntheit, was so das Bauen von Klängen angeht und auch von Entwickeln. Und vor der Frage, was dieses Stück so prägt oder vielleicht zusammenhält, finde ich, also weiß nicht, ist das nicht im Grunde eine Erzählung über 70 Minuten über etwas, was man vielleicht nicht erzählen kann? Also das hattest du ja so ein bisschen gesagt, ne? Also das ist irgendwie so eine, es gibt ja einen Zusammenhang, der auch was am Ende mit der Stimme und dem Gesang zu tun hat. Und vielleicht ist das aber dann doch auch ganz gerechtfertigt, dass sie mit diesen Texturen arbeitet. Und ich finde, man kann hier sehr gut die einzelnen Momente unterscheiden. Ich finde, das hört sich, wenn man auch näher hinhört, schon auch, ich finde, das hört sich schon sehr unterschiedlich an. Und zwar nicht nur in den einzelnen Klängen, sondern auch in der Herangehensweise, wenngleich für mich das verbindende Element tatsächlich auch diese Texturen sind.
Aber ich finde, das ist jetzt eine spannende Frage. Wir haben ja diese Sendung, hast du ja auch unter das Thema Form gestellt. Hast du das gesagt?
Doch, durchaus. Also die Formfrage stellt sich schon, wenngleich nicht in so einer ganz banalen Variante, weil ich meine, wir haben 6 Teile und so weiter, ne? Aber im Grunde ist ja ist schon die Frage, was ist das hier für eine Form?
Und
ja.
Ich finde das eigentlich bezeichnend, dass das so ein bisschen dieser Untergrund oder darunterliegende Vorwurf ist. Und ich finde, das ist eine interessante Frage hier bei diesem Stück oder wo ich eigentlich das Gefühl habe, die Formprozesse in diesem Stück sind total organisch, möchte ich fast sagen, oder also sie sind gedacht, vielleicht so, und zwar in den Texturen. Es ist nicht so, dass ein darüberliegendes Konstrukt hier eine Form schafft, die sozusagen an allen ihren Punkten bestimmt wäre oder wo vielleicht dann die Texturen quasi reingelegt werden oder irgendwie so ein Konzept von Form steht da nicht dahinter. Und ich finde, das ist genau das, worum es bei diesem Stück auch geht. Es kann nicht darum gehen, sich da hinzustellen und ein Lied vorzutragen, sondern es ist eben genau die Frage nach dem Gesang ein bisschen. Also wie kann ich noch singen und wo kommt dieser Impuls des Singens her? Und an diesem Punkt der Vorform stehen zu bleiben und ein Stück zu machen, also es ist, finde ich, sehr konsequent gelöst, dass sie bei den Texturen bleibt. Und dass es da nicht langweilig wird und irgendwie dich mitnimmt auf eine Entwicklung oder gewisse Dinge ausprobiert, um wieder aus einer anderen Perspektive andere Dinge auszuprobieren, finde ich dann eben die Form, die diesem Stück gerecht wird, und das sind die Texturen. Also da würde ich, für mich ist das abschließend jetzt auch wenn man das gehört hat, das Stück eine sehr runde Sache eigentlich.
Total. Ich finde auch, wenn eben Abwesenheit in der Stimme ein kompositorisches Element wird, verändert das ja auch die Frage nach Form. Also wie, was ist überhaupt eine Form in dem Kontext, dass wir einfach mit Stille arbeiten, mit dem Nichthören arbeiten und das ja aber auch eben thematisch unterlegt wird damit.
Ich finde auch das, was so als reine Zeit beschrieben wurde, ja, das ist vielleicht ein bisschen geschwurbelt, aber ich kann das schon verstehen. Also diese Texturen sind für mich auch so angelegt, dass darin genügend Platz ist, dass sowas da drin sitzt und irgendwie genügend Ruhe hat, erzählt zu werden. Und das braucht vielleicht auch einfach Zeit. Und deswegen kam mir dann auch diese Assoziation, dass das irgendwie, für mich ist das wie so eine andauernde Erzählung, wie so ein meanderndes Epos von mir aus, wo man dann auch mal sitzt und 70 Minuten sich das anhört und danach total erschlagen ist. Also weiß nicht, wie es dir damals ging, aber danach waren die Ohren schon voll, als ich es gehört habe.
Ja.
Und auch wenn man das Werk jetzt auch nochmal zu Hause hört, das können Sie sicherlich bestätigen, wenn Sie das nochmal in Gänze hören. Also es hat schon eine ordentliche Zeit und hat für mich trotzdem irgendwie sowas von so einer Erzählung.
Total, mir ist irgendwie immer wieder auch in den Kopf gekommen, dass ich Veronelli da auch irgendwie so ein bisschen als Architektin fast sehe, eben weil sie so gut mit Texturen ist und weil sie so präzise mit Raum umgeht, muss es dann vielleicht auch in der Form gar nicht so linear gedacht sein, sondern wirklich eher so als so eine komplexe Struktur, die dann den Raum auch zusammenhält.
Das klingt jetzt fast etwas widersprüchlich.
Ja, wieso?
Zu Epos und ja. Einer Struktur, die sich in den Raum, also die halt nicht linear läuft. Das Epische ist eben schon eigentlich dieser Erzählstrang,
okay,
an dem man
das
sich,
auch,
oder?
Ich würde das jetzt nicht zu weit ausführen, weil
wir so,
nein, nein. Aber sonst ja. Können wir es einfach.
Nee, ich glaube, dass dieser, du hast ja das auch vorhin schon mal gesagt, dieser Raumgedanke, ne? Das, den habe ich, glaube ich, tatsächlich nicht so, sondern ich habe das Gefühl, ich sitze die ganze Zeit in diesem Werk drin.
Aber das ist doch eigentlich dann auch eine Architektur, die sie erschafft, dass du überhaupt das Gefühl hast, du bist in diesem Raum. Also das hat man ja auch nicht bei jedem Stück, oder?
Ja, das stimmt. Also ja, ich bin schon drin. Also das kann ich schon verstehen.
Und ja. Ich glaube, dass worüber wir halt jetzt eben viel gesprochen haben, diese Gesangstechniken, beziehungsweise ist es dann Gesang, das ist ja eben auch ein Raum, den man nutzt. Also es ist ja ein ganz anderer Raum, den ich jetzt nutze, als jetzt für eine Koloratur oder eben klassisches Kunstlied.
Mhm.
Ja, und es hat auch mit den Sätzen so eine Anordnung, die ich auch nicht als linear wahrnehme, obwohl natürlich zum Schluss ist schon sowas wie
ja,
ein
das hatte eine ordentliche
Ziel hat, ja. Das muss vielleicht auch sein, aber eigentlich, wenn man so zurückdenkt an das Stück, finde ich, hat es schon, liegen die so im Kreis, diese Stücke so ein
da,
bisschen,
ne?
Oder ja, so eine Anordnung.
Ja.
Also, ja, weiß nicht, vielleicht könnte sogar die Abfolge verändert werden, obwohl mit Attacca ja, und so eigentlich
glaub ich nee, glaube ich auch nicht. Nee.
Ja. Also vor allem eben diese Struktur von zuerst hören wir eigentlich gar keine Stimme, dann hören wir bestimmte Geräusche, die von der Stimme erzeugt sind, dann entwickelt es sich hin zu wirklich gesungenen Worten oder Vokalen auf jeden Fall. Diese Entwicklung, die ja auch so mit den Erwartungen spielt, ich habe das Gefühl, die ist schon essentiell für den Aufbau des Stücks. Die brauchen wir schon, vor allem mit diesem Kafka-Bezug, das funktioniert nicht ohne.
Ja, und also ich finde es auch spannend, dass die Sirenen am Ende dann doch, also ich höre sie trotzdem immer wieder, sie kommen immer wieder durch und im Grunde sind das schon sehr prägnante Prozesse und Formen, die wir gerade beschrieben haben.
Ja.
Ich glaube nur, es braucht so ein bisschen Zeit, um sich einzulassen wahrscheinlich auf das Werk. Und es ist vielleicht auch diese Art der musikalischen Erzählung ist vielleicht auch nicht für jeden und jede was, weil es eben sehr ausufernd ist. Aber
ja, aber es wächst auf jeden Fall mit der Auseinandersetzung. Das ist auch immer, finde ich, ein gutes Kriterium.
Total. Und ich habe es jetzt ja auch zum zweiten Mal gehört und ich finde, man wächst auch ein bisschen mit.
Oh.
Oh. In diesem Sinne mache ich mal einen ganz, ganz kleinen Übergang zu der Musik, die wir ganz am Anfang gehört haben, nämlich von dem Jingle und von dem Tipp des Monats, den wir gleich hören werden. Die sind nämlich beide von Sebastian Zuleta. Er ist ein bolivianischer Komponist und Mitglied des KomponistInnen-Kollektivs Casa Taller in La Paz in Bolivien. Sebastian studierte bei Alberto Villalpando, Carlos Rosso, Sergio Prudencio, Alexander Grebchenko, Anneslie Black, Cornelius Schwer und aktuell lebt er und arbeitet auch in Köln. Und hier kommt sein Tipp des Monats.
Hallo, ich bin Sebastian Zuleta. Mein Tipp des Monats ist der bolivianische Komponist Miguel Llanque. Er hat sehr ernsthafte Forschungen zur traditionellen Musik der Anden betrieben, während er das Ensemble Malesa leitete, das sich intensiv der Verbreitung zeitgenössischer Musik widmete. Am interessantesten finde ich seine Arbeit als Komponist und als Schöpfer neuer instrumentaler Klangmedien. Wer seine YouTube-Seite besucht, entdeckt einen Künstler mit einem breiten Spektrum, der seine Musik auf der Grundlage intelligenter und tiefgründiger Reflexion konzipiert. Und obwohl er im Bewusstsein seine Herkunft schreibt, sind seine musikalischen Interessen universell und weit entfernt von Chauvinismus oder politischen Dogmen.
Und jetzt eine Kategorie, die mir ganz besonders am Herzen liegt, und zwar der Türöffner des Monats. Dort werden wir jetzt jeden Monat Möglichkeiten für Nachwuchspersonen der neuen Musik oder generell der Musik ankündigen. Und heute machen wir so ein bisschen Eigenwerbung. Denn wenn ihr Lust habt, das nächste Mal den Jingle für unsere nächste Folge zu machen oder auch für die übernächste oder alle kommenden, dann schreibt uns gerne mit einer Idee für den Jingle und euren Hörtipp des Monats. Und dann seid ihr vielleicht schon bald dabei.
Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, Dank zu sagen an euch beide, Karl und Hanna. Danke an unseren Trägerverein Musiktexte e.V. und die Ernst von Siemens Musikstiftung, die uns den Start dieses Podcasts ermöglicht hat. Jetzt kommen die Hausmitteilungen. Ihr findet alle Links in den Shownotes. Die Folgen des Podcasts findet man auf unserer Webseite www.musiktexte.online oder auch auf Podigy. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr den Newsletter abonniert oder natürlich auch eine Spende dalasst. Man kann bei uns einmalig spenden oder uns regelmäßig unterstützen. Das gibt es auch alles auf der Webseite zu finden. Wir freuen uns in jedem Fall über Feedback und Vorschläge. Vielleicht meldet sich ja sogar der WDR mit der an Info, wer für Soundfresco verantwortlich ist. Ihr könnt das schicken an info@musiktexte.online oder uns auf Instagram schreiben. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.